Exigeant, das ist Beschneidung. Ich habe den Lied hier in Deutschland komponiert und dann ich habe meine eigene Gesicht gesagt und dann ich habe die Lied in Senegal gesungen und viele Leute waren sehr traurig. Sie haben Gänsehaut gekriegt. Dann habe ich bemerkt, wirklich mit Musik kann man, wie in Englisch sagen, you can reach people, you know, you can touch people hurt. Because they are just like a, you know, human being.
Wüstenblumen oder die Beschneidung von Mädchen. Feature von Heike Tauch.
Ja, das war nur. Ja, ich denke, ich kann dir die Lied geben, das ist ja ein bisschen schwer.
Die Hip-Hop-Sängerin Sister Farr lebt seit 2008 in Deutschland, zusammen mit ihrem österreichischen Ehemann und ihrer kleinen Tochter. Im Senegal wurde sie mit ihrer Musik berühmt. Sie hatte sich durchgesetzt, als erste Frau gegen ihre männlichen Konkurrenten und wurde zum Vorbild für viele junge Mädchen. Diesen Einfluss will sie nutzen, will mit ihrer Musik die Menschen aufklären, vor allem die junge Generation. Sie geht in die Schulen, macht Workshops, spricht mit den Kindern über das Thema. Sie geht auch zu den Großmüttern und Ärztinnen, die oft als Beschneiderinnen arbeiten. Eine Tätigkeit, die in der Gemeinschaft ein hohes Ansehen genießt und mit der ganze Familien ernährt werden. Und natürlich spricht sie auch mit den Männern und Vätern, die, so schwer vorstellbar es ist, keine Ahnung haben, was mit ihren Töchtern passiert. Die nicht wissen, warum sie so häufig noch als Kleinkinder sterben und die auch nicht fragen, warum ihre Ehefrauen beim Beischlaf Schmerzen leiden oder warum so viele Frauen bei der Geburt eines Kindes jämmerlich verbluten. Beschneidung, Verstümmelung, Female Genital Mutilation, FGM. Egal welchen Begriff man wählt, dieses Thema ist in weiten Teilen Afrikas noch immer tabu. Die WHO schätzt, dass weltweit 150 Millionen Mädchen und Frauen verstümmelt sind und jährlich 2 bis 3 Millionen dazukommen.
Ich wurde beschnitten. Ich habe geweint, den ganzen Tag. Ich war hinter meiner Oma. Meine beste Freundin ist beschnitten. Ich auch, ich auch, ich auch.
Hadje Kaba, Gründerin des Vereins Mama Afrika. Einst überzeugte Befürworterin von Beschneidungen, nun Kämpferin dagegen. In ihrem Heimatland Guinea stellt das Entfernen von Teilen der Genitalien einen Akt der Reinigung und der weiblichen Reife dar. Dort, wie in vielen anderen Ländern, ist dieser Akt ein Initiationsritual, das die Mädchen ersehnen, weil sie dadurch zur Frau werden.
Von Fuß bis Kopf, alle tut dir weh. Alle tut weh. Aber einseit, du bist zufrieden. Das ist der Paradox. Ich war auch zufrieden. Jetzt yes, ich bin beschnitten, aber ich habe Schmerzen. Man kann nicht erklären. Aber so ist es. Weil unsere Gesellschaft findet bis jetzt positiv. Das ist gut. So muss eine Frau sein. Eine Mama, die mag das über ihre Torte, mag ihre Torte sauber, schön und so weiter.
Beschneidung bzw. Verstümmelung wird seit Jahrtausenden praktiziert. Und wegen der großen Verbreitung gilt es als unwahrscheinlich, dass diese Praxis einen gemeinsamen Ursprung hat. Über 28 afrikanische Staaten, sie liegen vor allem im Norden des Kontinents und sind hauptsächlich muslimisch, pflegen diese Tradition. Überdies Jemen und Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, einige kurdische Gebiete und Indonesien. Hingegen gilt in anderen streng islamischen Ländern wie Saudi-Arabien, Iran, Pakistan oder Afghanistan das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Dort wird und wurde nicht verstümmelt.
Ja, in der Schule, als wir dann diese Hauptschule angefangen habe, hatte ich dann paar deutsche Freunde. Und da, ja, habt ihr Haus, habt ihr Telefon, habt ihr, was weiß ich, als wäre ich vom Baum. Und da, ja, haben wir, ja, hast du schon mal Auto gesehen? Und ja, wie ist da bei euch Sex? Gibt es ein Kondome? Da dachte ich, nee, wir haben Tüten, wir brauchen keine Kondome. Und dann, ja, mit dem Sex und so, dann habe ich denen erzählt, ja, es wird so gemacht bei uns, wie jetzt. Ja.
Dantina Woldebruck wuchs in einer streng katholischen Familie in Eritreas Hauptstadt Asmara auf und kam 1990 mit 15 Jahren als Flüchtlingskind allein nach Deutschland. Dass nicht alle Mädchen auf der Welt beschnitten werden, erfuhr sie von ihren Mitschülerinnen.
Aber da war ganz normal, weil jede Freundin ist beschnitten, von daher dachte ich, genau wie bei den Männern, hygienemäßig, und da dachte ich auch hygienemäßig, das ist ganz normal. Außerdem redet man auch nicht darüber. Ich habe noch nie mit meiner Freundin darüber gesprochen damals.
Die Frage nach den Wurzeln der Verstümmelung ist schwer zu beantworten. Islamwissenschaftler wie Hannelies Koloska, sie forscht an der Berlin-Brandenburgischen Akademie am Corpus Koranicum, verweisen auf das alte Ägypten, wo möglicherweise von einer Bisexualität der Menschen ausgegangen wurde, um den Fortbestand zu sichern.
Dass halt erst durch die Beschneidung klar definiert wird, wer ist ein Mann, wer ist eine Frau. Denn die Vorhaut des Mannes ist noch quasi der Frauenanteil im Mann und die Klitoris ist der Männeranteil bei den Frauen. Und erst wenn das entfernt ist, ist klar, das ist jetzt ein Mann und das ist eine Frau. Also es ist auch so eine Rite Passage. Also es ist eine Möglichkeit der Erklärung.
In L'Excision besingt Sister Fa ihre eigene Geschichte. Die Geschichte einer unfreiwilligen Verstümmelung. In dem Song heißt es sinngemäß: Meine Tante log mich an. Sie sagte, wir besuchen deine Cousinen. Als wir an den Ort kamen, waren dort viele Mädchen, 30 oder 40. Wir spielten zusammen, wir lachten zusammen, wir sangen zusammen. Am nächsten Tag sahen wir Blut, unser Blut. Wir weinten und schrien vor Schmerzen. Und ich fragte mich, wofür werde ich bestraft?
Als Kind, ich konnte nicht verstehen, warum, und ich habe etwas Falsches gemacht. Aber ich war nicht alleine, das waren viele andere Mädchen, und ich habe gesagt, vielleicht das ist normal. Aber das war wirklich, das hat wirklich sehr weh getan. Ja, ein Messer ohne Anästhesie in einen Klitoris, das war wirklich, wirklich schwer. Und dann, ich war sehr schockiert, dass ich könnte nicht die Aua fühlen. Und dann nach ein paar Stunden konnte ich nicht mehr Pipi machen, weil das hat wirklich wehgetan. Und ich habe gesagt, ich kann nicht ernähren, wie alt ich war, aber ein Lied ernähre ich noch. Und das war das La de la bon coto, la de la, la de la bon coto, yeah. Das ist, wir bitten die Spirit, uns zu schützen. Tut mir leid. Okay. Ja, denn das ist falsch. Ich bin psychologisch nicht gut. Okay. Machen weiter.
La Dula, ein Zitat aus dem Lied, das sie und die vielen anderen Mädchen jeden Morgen nach ihrer Verstümmelung zu singen hatten, bevor sie gewaschen wurden, wochenlang, als sie vor Schmerzen nicht leben und nicht sterben konnten. Es sollte den bösen Geist abhalten, sollte helfen, die Wunde zu heilen. Das Lied als eine Art Antibiotikum, sagt sie heute. So brutal der Eingriff auch ist, es geht den Familien darum, den Töchtern ein gutes Leben zu ermöglichen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass sie überhaupt ein gesellschaftliches Leben führen können. Das bedeutet, ein Mädchen muss verheiratet werden. Und es sollte so gut wie möglich verheiratet werden, Den besten Brautpreis erzielt die Familie vielerorts, je radikaler der Tochter die genitalen Organe weggeschnitten werden und je enger man sie zunäht. Frauen oder Mädchen, die sich der Tradition entziehen, werden sozial geächtet, teilweise sogar aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
Mein erster Kontakt mit dem Thema war eigentlich als 10- bis 12-, 13-Jähriger in Syrien, wobei in Syrien sowas nicht gegeben hat. Und die Leute, auch die Frauen, könnten sowas gar nicht vorstellen. Das Erste, was ich einmal gelesen habe, waren in den Büchern von Dr. Nawal Sa'dawi, eine berühmte, legendäre Feministin aus Ägypten, in der Bibliothek meines Vaters und meiner Mutter.
Tarafa Barajati aus Damaskus arbeitet als Bauingenieur in Wien. Als Imam der Gemeinde bringt er sich ein in den Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung.
Und da habe ich das gelesen und für mich war so etwas Unglaubliches, dass sowas auch passieren kann. Dann habe ich auch meine Mutter und Vater gefragt und haben gesagt, ja, ja, es gibt einige Bereiche in dieser Welt, wo sowas gibt, aber hat es mit dem Islam nichts zu tun und auch in Saudi-Arabien und den Golfstaaten auch nicht gibt. Weil da gab es schon damals das Vorurteil, dass in heißen Ländern ist es eher notwendig, das zu machen. Und da spricht dagegen, dass in den noch heißeren Ländern als Afrika, und zwar jetzt Saudi-Arabien und Golfstaaten, sowas auch unbekannt war und ist. Meine nächste Erfahrung mit dem Thema war dann in Wien, als Freunde von mir aus Ägypten, aus dem Sudan, erzählt haben, dass manche Mädchen während dem Urlaub in Ägypten oder Sudan oder Senegal oder Somalien oder auch immer beschnitten werden. Interessant des Öfteren, ohne Wissen der Eltern, die gehen einfach mit der Tante irgendwohin in Besuch und die kommen zurück beschnitten, auch wenn der Vater und Mutter das nicht eingewilligt haben und nicht einmal mit einem schlechten Gewissen oder versteckten Handlung. Das ist ein Gang und Gäbe. Es hat die Möglichkeit gegeben. Dann haben wir deine Tochter schon gleich beschneiden lassen, damit du nicht später Schwierigkeiten damit bekommst in Europa.
Und Schwierigkeiten bekommt man in Europa aus unterschiedlichen Gründen. Weil es die Beschneidung von Frauen offiziell nicht gibt oder geben darf, weil es eine Straftat ist, in Deutschland seit 2013, vor allem aber, weil es nicht zur europäischen Kultur gehört.
Hi, I'm Waris Diri. I've been fighting female genital mutilation for 12 years and the problem is still here worldwide. Every 11 seconds a little girl is mutilated somewhere in the world.
Den Stein ins Rollen brachte das ehemalige somalische Topmodel Waris Diri. Als sie 1997 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere der Zeitschrift Marie Claire über das Trauma ihrer Verstümmelung berichtete. Die westliche Welt war schockiert. Noch im selben Jahr wurde sie UN-Sonderbotschafterin gegen FGM, Female Genital Mutilation.
It has nothing to do with religion, cultural or tradition, but against the all right of humanity. It's crime, it's cruel, it is unacceptable. I need you to come together and let's fight this problem and wipe it out. Not tomorrow, today. There is no place in this century, in such a horror, we cannot accept. So join me to wipe this out. Thank you.
In ihrem 1998 erschienenen Buch Wüstenblume, das zum Bestseller wurde, beschreibt Waris Diri aus der Perspektive eines jungen Mädchens die härteste Form der Beschneidung, die sogenannte pharaonische Beschneidung. Eine Art Totalverstümmelung, auch Infibulation genannt.
Es gibt 4 verschiedene Formen der weiblichen Genitalverstümmelung, Typ 1 bis Typ 4. Und die erste Form bedeutet, dass das Präputium der Klitoris oder die Klitoris beschnitten werden. Beim Typ 2 sind auch die kleinen Schamlippen betroffen. Und beim Typ 3 der weiblichen Genitalverstümmelung wird alles weggeschnitten und so zusammengenäht, dass nur eine ganz kleine Öffnung übrig bleibt, damit Menstruationsblut und Urin abfließen kann.
Die Fachärztin für Chirurgie, Frau Dr. Strunz, arbeitet seit 2013 am Berliner Krankenhaus Waldfriede. Es war das Jahr, in dem das Desert Flower Center als Spezialabteilung im Zentrum für Darm- und Beckenbodenchirurgie eröffnet wurde. Als erstes Kooperationskrankenhaus der Desert Flower Foundation, die Warris Dirie 2002 in Wien gegründet hatte. Während es dort vornehmlich um die Förderung von Hilfsaktionen für Afrika geht, bietet man in Berlin Operationen an, welche die Verstümmelungen so gut es geht rückgängig machen.
Und beim Typ 4 der Genitalverstümmelung werden scharfe oder ätzende Substanzen in die Vagina eingeführt, sodass die Frauen ein Leben lang dort auch Schmerzen haben.
Und nicht nur das. Übereinstimmend berichten sowohl Afrikanerinnen als auch Menschenrechtsorganisationen von Betroffenen, die nicht mehr gehen können, die auf allen Vieren kriechen oder die aus der Dorfgemeinschaft ausgestoßen werden und in der Einsamkeit eines elenden Todes sterben, da sich eiternde und übel riechende Wunden bildeten, deren Gestank niemand ertragen will. Auch von Suiziden wird berichtet.
Und als ich angefangen habe, hat mich Herr Dr. Scherer gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die ärztliche Sprechstunde zu leiten, weil das einfach von Frau zu Frau geschehen muss. Und ich habe keine Sekunde überlegt und habe sofort Ja gesagt und war selber so ein bisschen gespannt darauf, was mich alles erwarten wird und habe das eigentlich von Anfang an mit viel Engagement und Freude getan und freue mich über jede Frau, die sich an uns wendet und der ich hier ein Stück weit weiterhelfen kann.
In dem ersten Jahr nach der Eröffnung des Desert Flower Center suchten 46 Frauen aus Deutschland und Afrika den ärztlichen Rat. Und 24 Operationen konnten durchgeführt werden.
Die meisten Frauen, für die war ich die erste Ansprechpartnerin, mit der die über die Beschneidung geredet haben. Oftmals kommen dann auch die ganzen Emotionen wieder zum Vorschein, dass die Frauen anfangen zu weinen, die stocken, während sie sprechen. Und mir bleibt dann letztendlich auch oft die Stimme weg, weil ich dann mit den Frauen mitfühle. Ja. Das ist immer so, man liest es einerseits in den Büchern und denkt so, okay. Und dann sitzt so eine Frau vor ihnen plötzlich, die ihnen genau diese Geschichte erzählt, wo ich dann immer denke, Mensch, was hatte ich für eine glückliche Kindheit, dass mir das alles erspart geblieben ist, nur weil ich hier aufgewachsen bin. Da kann man einfach nur die Arme weit aufmachen und sagen, ja, ich will dir helfen.
Der Großteil der betroffenen Afrikanerinnen hat allerdings nicht die Möglichkeit, mit dem Desert Flower Center in Kontakt zu treten. Weder können sie anrufen noch E-Mails schreiben. Sie können kein Visum beantragen oder die Kosten für eine Reise nach Deutschland aufbringen. Wer sich meldet, sind moderne, gebildete Frauen aus Städten. Frauen, die studiert haben und für die ein Flug nach Deutschland bezahlbar ist. Denn die Reisekosten müssen die Frauen selbst tragen.
Also das ist für die aufregend, klar. Das ist, die gehen da meistens auch mit einer ganz großen Erwartung und mit einer Angst natürlich auch in den Operationssaal. Aber wenn man sich das vorher anguckt und weiß, worunter sie leiden, dann kann man chirurgisch das auch versuchen oder so gut wie möglich zu rekonstruieren. Das sind hochkomplexe Operationen und sehr spezielle Operationen, wo man sich einfach auch sehr, sehr gut auskennen muss. Und dann kann man das auch ein Stück weit wiederherstellen.
Einmal im Monat bietet das Desert Flower Center diese Rekonstruktionsoperation an. Die Kosten dafür, sie liegen zwischen 3.000 und 5.000 Euro, übernehmen für Frauen aus Deutschland die Krankenkassen, für betroffene Frauen aus anderen Ländern wird die Operation durch Spenden des Fördervereins ermöglicht.
Durch diese Genitalverstümmelung können letztendlich auch unter der Geburt Dammrisse natürlich entstehen oder Fisteln entstehen oder auch Enddarmvorfälle. Wir hatten zum Beispiel eine Frau, die verstümmelt wurde und danach auch mehrfach vergewaltigt wurde, Analverkehr hatte und so weiter. Und durch diese Vielzahl an immer wieder entstehenden Verletzungen im Enddarmbereich hat die Frau einen Enddarmvorfall gehabt. Da hing letztendlich der Enddarm 10 cm aus dem Anus heraus und die hat mein Chef, Herr Dr. Scherer, operiert. Ja, und bei den anderen Frauen, je nach dem Ausmaß der Verstümmelung, kann halt die Narbe weggenommen werden im Bereich der Klitoris und die Klitoris, der Rest der Klitoris kann wieder so an die Oberfläche gebracht werden, dass die auch wieder eine Empfindung bekommt. Da muss man aber so ein halbes Jahr, bis ein Jahr Geduld haben, bis sich dort wieder vielleicht sensibles Gewebe gebildet hat.
Tout ce qui nous faisait peur, enfin moi personnellement, ce qui me faisait peur, c'est l'anesthésie générale. Okay. Le fait de ne pas me réveiller, mais sinon, non. L'opération en soi ne me faisait pas peur.
Das Einzige, wovor sie Angst hatte, war die Narkose, dass sie nicht mehr aufwacht, aber vor der Operation selber hatte sie keine Angst.
Bereits einen Tag nach der Operation empfangen mich zwei junge Frauen aus Djiboutis gleichnamiger Hauptstadt entspannt zu einem Interview. Ihre tiefdunkle Haut hebt sich fröhlich vom Weiß der Krankenhausbetten und Zimmerwände ab. Die Praktikantin der Station übernimmt die Übersetzung.
J'attendais impatiemment d'être opérée. Je voulais vraiment.
Also sie konnte die Operation kaum erwarten. Sie war sehr aufgeregt, aber sie hat sich wirklich gefreut und erzählt auch, dass sie, als sie heute Morgen aufgewacht ist, sie sehr glücklich war, sich sehr entspannt gefühlt hat und ja, dass sie die Verstümmelung hat sie immer sehr genervt und jetzt ist sie einfach nur glücklich und entspannt.
Die beiden Freundinnen haben in Paris bzw. Fes studiert und übers Internet vom Desert Flower Center erfahren. Sie kennen Berlin nicht, waren auch noch nie in Deutschland, aber als sie sich im Herbst 2014 zu einer Rekonstruktionsoperation anmelden, plagen sie keine Zweifel. Sie wollen die OP und haben alles vorbereitet. Visum, Pass, Flugticket.
Bah, c'est vrai que c'est Djibouti, c'est un pays assez pauvre, mais au niveau de la télécommunication, tout ce qui est internet, on est assez.
Also, es sagt, dass Djibouti, es stimmt, es ist ein einfaches Land, es ist auch ein ärmeres Land, jedoch hat sie auch studiert und das Land ist auch nicht verschlossen der europäischen Kultur gegenüber. Sie war auch schon öfters in Europa und das Internet ist da ganz verbreitet, die sind da auf dem Laufenden und durch das Internet ist sie halt auch auf dem Laufenden, was die Organisation angeht.
De l'islam, les gens disent c'est bien, c'est sunna, donc c'est pour ça qu'ils le font en fait.
Sie meint auch, dass ja, dass eben diese Genitalverstümmelung einfach aufgrund des Islams, aufgrund der Religion passiert ist und sie trotzdem sich aus eigener Entscheidung dafür entschieden hat, diese Operation zu
machen. C'est pas un pays qui est fermé.
Donc en fait moi je voulais rajouter dire que Djibouti c'est comme elle disait, c'est un petit pays. Mais en même temps, l'islam, en fait, la religion musulmane, c'est, elle est modérée. Elle n'est pas extrémiste.
Also sie sagt auch nochmal, dass es stimmt, dass Djibouti ein kleines, ärmeres Land ist. Jedoch wird in Djibouti ein modernerer Islam vertreten, was bedeutet, dass die Frauen und auch die Männer gebildet werden. Sie gehen alle zur Schule, sie werden von den Familien auch auf Universitäten geschickt, obwohl diese Genitalverstümmelung bei den Frauen vorgenommen wird. Und es ist im Vergleich zu anderen Ländern in Afrika ein sehr modernes und ja, liberales Land. Und der Staat unterstützt diesen, sag ich mal, Liberalismus, ob man das so sagen kann.
À l'école, de les éduquer, pour qu'ils puissent avoir un avenir derrière encore. En 1990, ça avait commencé déjà. Parce que internationalement, il y a beaucoup d'écho sur les MGF.
Also generell ist es seit 1990 so ungefähr, dass dieses Thema überhaupt aufgegriffen wurde, thematisiert wurde und Aufklärung stattfand. In Djibouti selbst ist es seit 2000 ungefähr so, dass Texte geschrieben werden, Dinge veröffentlicht werden, Reportagen gemacht werden, um aufzuklären. Und ja.
Den meisten Frauen geht es darum, dass sie wieder normal, halbwegs normal aussehen, dass sie sich einem anderen Mann auch wieder zeigen und präsentieren können und Sexualverkehr haben kann. Viele Frauen haben auch einen Kinderwunsch. Und wenn die infibuliert sind, dann ist ja die Öffnung so klein, dass die keinen Geschlechtsverkehr haben können. Und wenn man das erweitert, ist es halt auch möglich, dass sie wieder Kinder bekommen können.
Moi personnellement, j'ai pas eu de haine envers mes parents parce que je me suis dit que c'était l'ignorance en fait.
Also sie sagt, sie hat erstmal ihren Eltern gegenüber nichts Negatives verspürt. Sie meint, das war weil ihre Eltern sie nicht geliebt haben, sondern einfach durch die sozialen Umstände, durch die Religion. Deswegen wurde das gemacht. Und klar, es hat ihrem Körper wehgetan und auch irgendwie ihrer Psyche, aber nicht ihrer Verbindung zu ihren Eltern und ja, so war das für sie.
Vraiment pas à mes parents, sincèrement, non. Pas du tout.
Auch bei diesen jungen, aufgeklärten Frauen hält sich der Glaube, dass der Islam ihre Eltern zur Verstümmelung verpflichtet habe. Die Islamwissenschaftlerin Hannelies Koloska.
Der Koran ist quasi der Grundlagentext. Aber aus dem Koran allein heraus kann man überhaupt gar kein, sagen wir, ein Rechtssystem, ein islamisches Rechtssystem lässt sich daraus ja nicht ableiten. Das ist also kein Rechtsbuch, überhaupt nicht. Da finden wir auch überhaupt gar keine Belege zur Beschneidung, weder für den Mann noch für die Frau. Also da findet sich sowas gar nicht. Aber die Überlieferungen, die auf den Propheten zurückgehen, oder die ihm nachgesagt werden, die sogenannten Hadith oder Ahadith, diese Überlieferungen, die sind halt enorm wichtig für die Rechtsprechung oder die Entwicklung des Islam als ja, Rechtssystem. Und worüber wir jetzt sprechen bei der Beschneidung, diese Aussagen, die stehen zwar tatsächlich in kanonischen Hadith-Werken, das heißt, die herangezogen wurden, um eine Rechtsprechung voranzutreiben, aber die sind selbst auch umstritten. Das heißt, heutzutage wird gesagt, also diese Überlieferungen sind nicht authentisch. Und damit können sie auch nicht Grundlage von Pflichten sein oder von irgendwelchen Handlungen, die die Muslime machen.
Es gibt auch in der islamischen Welt spezielle Ratgeber für Frauen, sogenannte Vademecums, abgeleitet von lateinisch Vademecum, geh mit mir. Bücher, die als unentbehrliche Begleiter all die Themen behandeln, die wichtig für Frauen sind, um ein gottgefälliges Leben zu führen.
Aus Ägypten gibt es Regierungsmanuale, wo auch über die Beschneidung gesprochen wird. Einfach um zu sehen, inwiefern muss zum Beispiel ein Imam dafür Sorge tragen, dass die Frauen und die Männer beschnitten sind oder nicht. Ist es notwendig, dass er darauf pocht, dass die Menschen beschnitten sind oder nicht? Also das gibt es. Heutzutage, da findet man das gar nicht mehr. Einfach, weil da schon klar ist, das ist im Prinzip mit den islamischen Grundlagen gar nicht mehr vereinbar. Und die Hadithe, auf die sich diese Tradition beruft, sind so schwach. Das heißt, sie können nicht mit absoluter Gewissheit auf den Propheten zurückgeführt werden. Diese Hadithe können also keine Grundlage bilden für diese Art von ja, Tradition.
Starke oder schwache Hadithe? Also authentische bzw. nicht authentische Überlieferungen darüber, was der Prophet Mohammed gesagt oder getan hat. Diese Hadithe sorgen in Bezug auf die Genitalverstümmelung bei den hohen islamischen Geistlichen dennoch für Verunsicherung.
Ich meine, dass der Großmufti von Oman sagte, es gibt eben diese Überlieferung, deswegen können wir das nicht komplett verbieten, diese Praktiken. Aber sie sollte eigentlich nicht mehr durchgeführt werden. Also es ist dieses Lavieren. Wir haben das und ich weiß nicht so richtig, können wir das jetzt noch, sollten wir da noch drauf Rücksicht nehmen oder nicht. Aber zum Beispiel der Großmufti von Ägypten, der Ali Jum'a, der hat ganz klar sich jetzt dagegen, schon jetzt 2006, eine Fatwa erlassen und sagt, dass Beschneidung ist unislamisch und ist eine, wie meinte er, eine ererbte Unsitte.
Auslöser oder Anlass dieser Fatwa, dieses religiösen Rechtsspruchs, war eine, man kann schon sagen, historische Konferenz, zu der ein kleiner Verein aus Deutschland 2006 eingeladen hatte. Der Verein Target, gegründet im Jahr 2000 von Annette und Rüdiger Neberg. Dieser kleinen Menschenrechtsorganisation aus Rausdorf bei Hamburg war es tatsächlich gelungen, die obersten islamischen Gelehrten aus 13 Ländern zu einer Konferenz über die weibliche Genitalverstümmelung einzuladen und in dem geistigen Zentrum des sunnitischen Islam, der Al-Azhar-Universität von Kairo, zusammenzubringen. Targets Ansatz: 80% der verstümmelten Frauen sind muslimisch. Folglich muss, um diesen blutigen Brauch zu beenden, die Kraft des Islam genutzt werden.
Und keiner fehlte. Da waren Leute bei, Religionsminister von Ägypten, eine Sonderbotschafterin von Frau Mubarak, damit das auch politisch abgesichert war. Und vor allem im Grunde der interessanteste Mann war der Scheich Yusuf Al-Qaradawi aus Katar. Das ist der Mann, der in Europa und USA Einreiseverbot hat wegen des Dänemark-Streites um die Karikaturen. Ein Hardliner, 84 Jahre, der dann den Mut aufbrachte, seine lebenslang vertretene Meinung zu ändern. Und er war immer für Klitoris abschneiden und hat sich dem dem allgemeinen Beschluss angeschlossen. Zuletzt durfte Annette ihren Film vorführen, den sie von pharaonischer Verstümmelung gedreht hat, in aller Brutalität. Da hat sie heute noch Albträume und da hatten einige feuchte Augen. Dann ging die raus zur Beratung. Nach gut einer Stunde war der Beschluss gefasst. Das ist ja auch schon ein Wunder. Normal wird dann ewig diskutiert. Alle waren einer Meinung, das ist eine Schande für die Religion, für die Menschheit. Und der wichtigste Satz in der Fatwa lautete, weibliche Genitalverstümmelung ist ein strafbares Verbrechen, das gegen höchste Werte des Islam verstößt. Das war so die Sündenerklärung.
Rüdiger Neberg ist Jahrgang 1935, Ex-Konditormeister und einer breiteren Öffentlichkeit als sogenannter Survival-Experte bekannt. Er war jahrelang durch Afrika und Arabien gereist und ist ein Aktivist, der sich ebenfalls erfolgreich eingesetzt hat für die Rechte der brasilianischen Ureinwohner. Von ihm wird gesagt, er ist ein Mann, der nach Wegen sucht, die es noch nicht gibt, um dort seine Spuren zu hinterlassen.
Es war vor allem Terre des Femmes, wo die Vorsitzende sagte, du bist ja völlig durchgeknallt, der Islam ist gar nicht dialogfähig, die schneiden dir die Kehle durch, die sprengen uns das Büro in die Luft. Und weil vorm Islam alle Bammel hatten und ich den Islam auf andere Weise kennengelernt habe, habe ich gedacht, ich werde diese Leute finden, die mit mir diesen Kampf gegen die Verstümmelung über die Religion bewerkstelligen helfen. Und die habe ich gefunden.
Bei der Konferenz von Kairo trat als Redner auch der Wiener Imam Tarafa Barajati auf und war anschließend dabei, als die Großmuftis und Scheichs die Schlusserklärung vorbereiteten.
Ein Kollege ist zu mir gekommen und hat er gesagt, gut, ich will dich nur etwas fragen. Ich habe gesagt, ja bitte, frag. Hat gesagt, machst du das, damit die westlichen Leute, die das organisieren, auch zufrieden sind, damit ihr gut berichtet werdet in Europa? Dann habe ich gesagt, schau, mein lieber Bruder, niemand weiß in Wien, dass ich jetzt da bin. Ich bin nicht da, damit positiv über mich in Österreich berichtet wird. Ist mir auch egal. Ich bin da, um deine Tochter zu schützen, weil ich nehme deine Tochter für mich, wie wenn sie meine Tochter wäre. Dann hat er gesagt, und warum kommen dann die Deutschen? Haben sie sonst nichts anderes zu tun? Ich habe gesagt, schau, lieber Bruder, wenn in einer Gesellschaft Verfehlungen auftauchten, etwas Falsches und die Gesellschaft selber nicht thematisiert, brauchst du nicht beleidigt sein, wenn jemand der anderen von woanders kommt und das thematisiert. Wir thematisieren auch jede Menge Dinge in Europa. Kein Problem, habe ich kein Problem. Wenn ich eine Verfehlung in einer Gesellschaft erkenne oder einen falschen Zugang sehe, thematisiere ich es und nehme ich für mich in Anspruch, dass die Leute mich auch hören und auch akzeptieren. Und genauso daher, wenn wir es alleine schaffen, brauchen wir weder die Deutschen noch den anderen. Solange wir es nicht schaffen und Organisationen dran arbeiten, dann haben wir zwei Fragen. Die erste Frage, kommen Sie mit einer Wertschätzung und Respekt? Wird das in Ihren Schriften belegt? Dann schauen wir das an. Wenn wir sehen einen missionarischen, kolonialistischen, überheblichen Ton, dann sagen wir nein, auf Wiedersehen, wollen wir nicht. Und zweitens schauen wir auch die Organisation an, wie ist die Finanzierung, von wo lebt es, ist sie politisch irgendwo anzuordnen, dann schauen wir das an. Und bei diesen zwei Dingen habe ich bei Target angeschaut, dass erstens eine die vollste Wertschätzung und Respekt des Islam und Muslime ist gegeben und zweitens eine total unabhängige Menschenrechtsorganisation. Und selbstverständlich dann, wenn solche Leute die Hand strecken und sagen, arbeiten wir zusammen, dann arbeiten wir gemeinsam und das ist in absoluter Harmonie mit dem Islam, mit dem Koran und mit dem Sunna des Propheten.
Selbst Muslime, selbst Katholiken haben gesagt, umgekehrt könnten Sie sich niemals vorstellen, dass da eine Menschenrechtsorganisation aus Arabien sagt, wir wollen den Papst sprechen, er soll Kondome einführen. Und der sagt, tolle Idee, machen wir. Undenkbar. Und das ist passiert.
Die Verstümmelung von Mädchen ist ein Verbrechen, eine Sünde, ein Teufelswerk. Die Verstümmelung von Mädchen und Frauen ist unvereinbar mit dem Islam. Dies verkündeten der Welt die hohen Rechtsgelehrten nach Anhörung von Experten und Betroffenen und nachdem sie sich den Film von Target über eine pharaonische Verstümmelung angesehen hatten, ansehen mussten. Denn Verstümmelung ist absolute Frauensache. Männer sind nie dabei. Die Fatwa von Kairo bedeutet jedoch längst nicht das Ende des Brauches, ist aber eine wichtige Voraussetzung dafür.
Aber es hat sich nicht verbreitet. Die Journalisten waren zu feige, darüber zu berichten. Der größte Bericht stand zunächst im Spiegel, 2 Seiten. Aber in der arabischen Presse kleine Notizen, kleiner als eine halbe Postkarte. Das Thema ist zu tabuisiert. Speziell in Ägypten ist ganz fanatisch tabuisiert, obwohl da 98% der Frauen verstümmelt sind. Dann haben wir nachgelegt, dann haben wir gedacht, dann werden wir jetzt eine Predigtvorlage für Imame schreiben, wenn ihnen die Worte fehlen und sie einfach gehemmt sind, in der Moschee über den Unterleib der Frau zu sprechen.
Ja, ich denke, alles hat angefangen, als ich hier in Deutschland war und dann habe ich mehr Zeit für mich gehabt. Und dann manchmal, Lukas war in Arbeit oder in Uni und war ich alleine. Dann habe ich eine Gitarre von meinem Schwiegervater bekommen, also ein Geschenk. Und dann habe ich auch ein Lied geschrieben. Und dann, ich weiß nicht warum, aber das war, ich denke, ich war nur traurig. Und dann habe ich eine traurige Geschichte gesungen. Und dann, Gaman hat mir gesagt, du musst diesen Tabu-Verspruch brechen. Das ist Zeit, du musst das machen. Jemand wie du hat wirklich die Experience und dann die, du weißt mehr über was das geht. Du musst darüber sprechen. Und dann habe ich meine Liedexzision geschrieben, gesungen, viele Mal. Und ich denke, der erste Mal, das war in die Uni, Freie University. Und ich habe gedacht, ich war wirklich vorbereitet, darüber zu singen. Aber ich war nicht, ich habe geweint. Ich habe geweint, das war wirklich stark und so viel Emotion habe ich gehabt. Manchmal ist es nicht sehr einfach.
Heute reist Sister Fah häufig in den Senegal. Sie will, dass bis 2017 kein Mädchen mehr in ihrem Heimatland beschnitten wird. Senegal Free FGM Country 2017 heißt ihr Projekt. Sie wird in jeder Region Verbündete finden, sie ausbilden. Fernseh- und Radiostationen werden mit kontroversen Sendungen helfen, dem Ziel näher zu kommen. Jedes noch so kleine Dorf wird Ansprechpartner haben und helfen, diesen Brauch zu beenden. Wenn Sister Fah mit ihrem Song L'Excision auftritt und die Menschen über dieses Thema ins Gespräch bringt, dann ist immer eine Hebamme an ihrer Seite und ein Imam, ein Aufgeklärter. Denn dass nicht jeder die Abkehr von dieser Tradition begrüßt oder mutig genug ist, sich selbst davon abzuwenden und auch noch andere dazu zu bringen, unterstreicht Tarafa Barajati, der seit der Konferenz von Kairo bei vielen entscheidenden Gesprächen und Aktivitäten von Target dabei war.
Als wir in Addis Ababa waren und wir wollten diese Schlusserklärung und einen Kursbericht über unsere Konferenz in einer Moschee verbreiten, von Imam der Moschee, und haben wir einen Vertreter des obersten Religionschefs mitgehabt. Mit seinem Ausweis und mit einem Schreiben von der Religionsbehörde, dass wir es dürfen, dass der Imam es machen sollte. Gehe ich mit ihm rein zum Imam? Der Imam sagt, nein, das mache ich sicher nicht. Das ist ein Thema, das ich nicht anspreche. Egal, wer mir befiehlt, soll er selber kommen und reden. Und soll er mir zeigen, ob er, der Großartige von oben, sich traut, das auszusprechen. Habe gesagt, Bruder Imam, vollstes Verständnis, Folgendes. Ich rede auf Arabisch und viele Leute verstehen ein wenig Arabisch. Und wenn es dir gefällt, was ich spreche, übersetzt du. Wenn es dir nicht gefällt, brauchst du nicht übersetzen. Und ich verantworte es. Wer schimpfen will, soll zu mir kommen. Und ich stehe zur Verfügung und diskutieren wir. Ist es ein gangbarer Weg? habe ich gesagt, ja, ist ein gangbarer Weg. Und nach dem Gebet, dann bin ich aufgestanden, habe ich Mikrofon, das war für die auch toll, da das irgendein Gast von Damaskus, dann bin ich halt der Imam aus Damaskus, nicht der Imam aus Wien. Und dann habe ich erzählt von der Konferenz, von der theologischen Argumentation und von dieser Thematik und dass wir das gemeinsam eigentlich abschaffen sollten im Sinne der Mädchen und der Gesellschaften. Und ich bedanke mich bei dem Imam, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, hier zu sprechen. Und dann hat er das genommen und hat er noch länger erzählt als ich. Mit vollster Überzeugung. Es war sehr wichtig, dass einmal dieser Tabubruch passiert. Er hat gesehen, dass den Leuten das gefällt und dass sie überhaupt kein Problem damit hatten. Die Gesellschaft ist des Öfteren weitaus entwickelter als die Politiker und als auch die Gelehrten in diesen Ortschaften. Man braucht es nur sagen und sie würden es eh annehmen. Die 3-4 Oppositionelle soll ja geben, dann ist es ein Diskurs.
Und dann wird oft verglichen, von den Männern wird gesagt, ja, Weiber jammern immer, ich bin doch auch beschnitten, hört ihr mich je jammern? Und dann sage ich immer, du Oberpfeife, das kannst du nur sagen, weil du das noch nie gesehen hast. Dein bisschen Vorhaut, Mensch, die Frau wird zerstört, du hast weiter dein Lustgefühl, der Frau wird es geraubt. Und wenn du das vergleichen willst, pharaonische Verstümmelung mit deiner Beschneidung, dann müsste man dir die Eichelkappen ohne Betäubung mit einem Dosendeckel, einen rostigen Nagel in deinen Penis stecken, Salz reinstreuen und immer drin rumrühren. Dann kannst du sagen, das ist vergleichbar. Und dann will ich mal hören, was du sagst.
Manche sagen auch, die, die nicht beschnitten sind, die sind ein bisschen so ungefähr sexy. Deswegen, damit sie ein bisschen beruhigen können. Das ist auch zweite Variation. Aber ich weiß nicht, welche das war es. Aber auf jeden Fall bin ich beschnitten und es hat mir auch nicht geschadet bis jetzt.
Mit sexy umschreibt Antina Woldebruck die Unversehrten, die genital Intakten. Denn fest verankert ist der Glaube, Unbeschnittene sind geil und unberechenbar, sind Nymphomaninnen, vor denen sich ein Mann in Acht nehmen muss. Denn kann ein Mann seine Frau oder seine Frauen nicht mehr befriedigen, wäre das ein Kontrollverlust, ein Machtverlust. Und so fremd und absurd das für uns klingen mag, in einigen Kulturen wird allein durch die Klitorisbeschneidung das Mädchen zu einem wertvollen Menschen. Durch die pharaonische Beschneidung, also das Verstümmeln mit anschließendem Zunähen der Scheide, wird in anderen Kulturen die Jungfräulichkeit garantiert. Eine unentbehrliche Voraussetzung für eine Eheschließung. Und nach der Hochzeit sichert diese Versiegelung dem Ehemann eheliche Treue und Fügsamkeit der Frau.
Unsere Gesellschaft, wo ein Mann kann bis 4 Frauen nehmen, lieber 4 beschnitt Frauen, dann alle bleiben ruhig und warten ihre Tage. Die Erklärung ist ein bisschen kompliziert. Wenn ein Mann hat 4 Frauen, Montag alle 4 hat Lust, alle 4 will mit der Mann schlafen. Er kann nicht, er schafft nicht. Oder 4 Frauen schafft nicht. Nee. Darum, wenn die Frauen sind beschnitten, sie haben nicht oft Lust. Sie können warten, aber unbeschnitten kann nicht lange warten. Wenn man sagt das, die Männer alle will eine ruhige Frau, eine Frau, die kann nur mit ihrem Mann schlafen, nicht andere. Die Männer haben Angst, meine Frau darf nicht mit einem Konkurrent gehen und so weiter.
Deswegen sei das oft angeführte Argument von Beschneidungsgegnern, eine beschnittene Frau könne beim Sex nichts mehr spüren und habe deswegen keine Lust oder nur selten Lust auf Sex, zwar nicht unbedingt falsch, könne aber das Gegenteil bewirken. Es könnte, so Hadji Kaba, ein Argument für die Verstümmelung sein. Denn ein Moslem darf mehrere Frauen haben, solange er für sie sorgen und sie befriedigen kann. Und da seit Jahrtausenden tradiert wird, beschnittene Frauen sind rein, treu und zuverlässig, unbeschnittene aber nicht. Welcher Mann lässt sich da gern auf das Neue ein? Auf die Unbeschnittenen, auf die Unkontrollierbaren?
Dann diese idiotischen Begründungen, wenn man Schamlippen nicht abschneidet, wuchern die bis auf die Knie. Das stinkt, das lockt Insekten an, das verursacht Krankheiten. Oder eben alle Frauen müssen das ertragen. Und viele dieser Frauen sind ja nie über Landesstammesgrenzen hinausgekommen. Man glaubt das einfach.
Gesetze erlassen ist das eine. So ist in vielen betroffenen afrikanischen Ländern FGM seit Jahren unter Androhung von Strafe verboten. Im Senegal zum Beispiel seit 1999.
Aber die Leute machen weiter. Ja, die Leute verstecken sich und machen das weiter. Und manchmal, ich frage mich, ob das war sehr wichtig, eine verboten zu lassen und dann nicht kontrollieren.
Beschneidung ist bei uns verboten. Seit 1969. Aber bis jetzt, mehr 90% der Frauen sind beschnitten, die Mädchen. Fast alle.
Als Hadji Kaba im Jahr 2000 den Verein Mama Afrika gründete, ging es vor allem um die Integration afrikanischer Familien in die deutsche Gesellschaft, nicht um Beschneidung. Und so wollte sie zunächst auch nicht wahrhaben, als sie 2005 durch UNICEF erfuhr, dass in ihrem Heimatland Guinea fast jedes Mädchen verstümmelt wird.
Diese Mail hat für mich einen Klick gemacht. Ich sage, das kann nicht sein. Stimmt nicht. Ich glaube nicht. Ich sage, nee, die Leute beschnitten nicht mehr bei uns. Das war im März. Im September, ich fliege nach Guinea. Ich war in einer Tankstelle. Dann sehe ich die beschnittenen Mädchen. Die Gruppe sind manchmal 6, 7 und so weiter. Und alle hatten andere Kleider. Wenn man sieht, kann so wissen, dass sie beschnittenen Mädchen. Dann ich war überrascht. Ich sage, oh. Mein Freund sagt, ah, das ist so lange, hast du nicht beschnitten Mädchen gesehen. Ich sage, ah, ich meine, das ist fertig, die Leute mag das nicht mehr. Ja, wer hat dir gesagt?
In ihrem Heimatort Cancan erfährt Hadji Kaba, wie Kampagnen der Europäer gegen FGM oft ablaufen. Sie kommen in das Dorf, sagen, Beschneidung ist nicht gut. Die Beschneiderinnen sehen das ein, werfen Messer, Rasierklingen oder Dosendeckel weg und werden dafür mit Geld belohnt. Danach ziehen die europäischen Aufklärer weiter. Mit dem Geld kaufen sich die Beschneiderinnen dann neue Messer.
Aufklärung muss immer kontinuierlich sein. Darum wir haben gedacht mit unseren Leuten im Cancan, wir haben eine Gruppe Mama Afrika Cancan, wir haben gedacht, das wäre gut, wenn wir bauen einen Kindergarten. Aber manchmal die Leute fragen mich, was Kindergarten hat zu tun mit Beschneidung? Mit Kindergarten, man kann die Eltern erreichen. Man kann die Kinder kontrollieren. Man kann mit Kindern reden, mit Eltern auch.
Menschen, die ihre Länder verlassen, nehmen ihre Bräuche mit. So ist Beschneidung bereits zu einem weltweiten Problem geworden. Es berührt Europa, Amerika, Australien und Neuseeland. Um zu vermeiden, dass durch die riesigen Migrationsströme die Praxis der weiblichen Genitalverstümmelung auch zu uns kommt, beispielsweise hält sich hartnäckig das Gerücht, Beschneiderinnen würden eingeflogen, um Mädchen hier zu verstümmeln, ist Aufklärung geboten. Ohne erhobenen Zeigefinger, ohne Ethnozentrismus. Afrikanische oder arabische Kulturen sind nicht primitiv, zumindest nicht primitiver als westliche. Es sollte in dem Zusammenhang nicht vergessen werden, dass auch in Europa und in den USA bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts unnötige Eingriffe an den weiblichen Genitalien vorgenommen wurden. Wie zum Beispiel die Klitoridektomie, die Entfernung der Klitoris zur Bekämpfung der weiblichen Masturbation. Oder die Hysterektomie, die Gebärmutterentfernung. Dr. Ansgar Pett, Gynäkologe in Berlin-Kreuzberg.
Ja, Sie wissen ja, dass der Sitz der Hysterie wurde in der Gebärmutter vermutet. Daher kommt das. Und deswegen wurde, wenn eine Frau hysterisch war, eine Hysterektomie, also wurde die Gebärmutter herausgeschnitten, gemacht. Daher kommt auch der Begriff, den gibt es immer noch. Hysterektomie ist die Entfernung der Gebärmutter.
Immer geht es um kulturspezifische Annahmen, Schönheitsideale, Vorurteile und Blindheiten. Wie sonst kann man es verstehen, dass sich Frauen im 21. Jahrhundert im aufgeklärten westlichen Kulturkreis ihre Brüste mit Silikon erweitern lassen und junge Mädchen, Teenager, sich zum Geburtstag Brustimplantate wünschen? Ein Eingriff, der von vermeintlich weniger entwickelten Kulturen abgelehnt wird. Dort werden die Brüste als Lebensspender betrachtet und sind heilig. Sie werden heil gelassen. Aus welchem Grund, kann man weiterfragen, erfreuen sich in unserer Kultur Schamlippenstraffungen zunehmender Beliebtheit? Oder warum lassen sich Frauen im Intimbereich Fett absaugen? Genauso stellt sich die Frage, warum Menschen auf die Idee kamen, das weibliche Geschlecht zu beschneiden.
Mein Fernziel ist ja, das zu wiederholen, was am siebtgrößten Heiligtum möglich geworden ist, dieses spannendes Transparentes. Das möchte ich am erstgrößten Heiligtum Hissen in Mekka über der Kaaba. Aber dazu bedarf es der Erlaubnis des Königs. Ohne ihn läuft da nichts. Illegal kann ich es nicht machen, dann erreiche ich das Gegenteil. Schaffe ich auch gar nicht. Und er ist eigentlich der einzige von den großen Entscheidungsträgern, zwar kein Theologe, aber für Mekka zuständig, den wir noch nicht in unserer pro-islamischen Allianz gegen Verstümmelung haben. Und da haben alle möglichen Leute versucht zu vermitteln. Firmen, Prinzen, Politiker. Helmut Schmidt hat uns in Berlin bis zum Botschafter gebracht. Der hat das befürwortet, grundsätzlich mal mit dem König zu reden, ob da irgendwas möglich ist, dass unsere Fatwa aus Kairo dort verkündet wird. Und das wäre der größte Wunsch, den ich erstmal habe, dass mich einer an den König bringt und ich ihm diese Bitte vortragen darf. Und ich glaube, die Bitte ist erfüllbar. Kann man wieder weitersehen. Aber wenn von Mekka eine solche Verfügung kommt, hat das nochmal eine neue Glaubwürdigkeit. Und man könnte der Welt zeigen, dass der Islam auch positive Werte besitzt, die immer untergebuttert werden. Und dass man einfach sich nicht ständig und noch länger von Terroristen als Verbrecherorganisation vorführen lässt. Das ist mein Traum. Dann lege ich den Löffel aus der Hand. Dann macht Annette weiter.
Diese uralte Tradition abzuschaffen, bedeutet, sich für ein Menschenrecht einzusetzen. Dafür braucht es Visionen und neben kontinuierlicher Aufklärung einen sensiblen, bewussten Umgang damit. Ebenso braucht es geschultes medizinisches Personal, aber auch staatliche Gesetze bzw. religiöse Erlasse. Erfreulich ist immerhin, dass bereits jetzt Frauen und Männer aus vielen verschiedenen Kulturen auf unterschiedlichste Art und Weise an der Verwirklichung dieses Zieles arbeiten.
Und ich sage hier, dass hier es um ein menschliches, aber auch gesellschaftliches Problem sich handelt. Auch dann, wenn Männer in ihrer Sexualität nicht erfüllt werden in der Ehe, dann gehen sie nachher zu Drogen, zu Kriminalität und zur Prostitution. Und das sind Gründe, die auch Gesellschaften kaputt machen. Daher, wir sollen uns jetzt mal befreien, ausschließlich aus dem Blick der Frauenpolitik oder Frauenrechte, wobei ich hier nicht missverstanden sein möchte. Selbstverständlich ist es weiterhin Frauenrechte und feministische und frauenpolitisches Thema, aber nicht nur, sondern ein gesamtgesellschaftliches.
We try. 1, 2, 3, I go. Jamuyale Libana, Afrika, Le Afrika, Le Andaluna, Kano, Andakifa, Kano.
Ich denke, manchmal mit Musik ist viele Sachen einfacher, als mit Dialog nur zu sprechen. Weil wenn jemand spricht mit den Leuten so, dann manchmal sind die Leute ein bisschen, wie kann ich das sagen, sensitiv. Sie denken, warum spricht er so mit mir? Aber wenn das Musik ist, die Leute tanzen, dann sie hören.
Wüstenblumen oder die Beschneidung von Mädchen. Feature von Heike Tauch.
Ich denke, deswegen meine Project hat so viel Erfolg, weil wir benutzen Art. Ja, Kunst.
Die Sprecherin war Hanna Plaas. Ton und Technik Johanna Fegert und Angela Raymond. Regie Heike Tauch. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2015.